Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier stehen darf und mich heute mit euch über dieses Thema unterhalten darf. Und ich möchte auch noch mal einen kurzen Rückblick geben. Wir sind, wie der JP schon gesagt hat, gerade in unserer Reihe Jünger werden. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie wir Gott ähnlicher werden können, wie wir unsere Aufgabe als Jünger bewusster leben können, besser leben können und beschäftigen uns damit verschiedenen Themengebieten, sage ich mal. Wir hatten am Anfang bei Jesus sein, wo wir ja den Fokus auf die Nähe zu Jesus gelegt hatten. Und wir haben noch die Blöcke wie Jesus werden und tun, was Jesus tat. Und die Predigt heute ist die erste Predigt in diesem Block wie Jesus werden. Und der Teil heute, den habe ich mal genannt, der Jünger als Schüler. Wir wollen uns also damit beschäftigen, dass wir Schüler sind, wenn wir Jünger sind. Und ich habe euch hier mal eine kleine Grafik mitgebracht. Ihr seht jetzt vermutlich nicht so viel, aber ich denke, es kann recht gut erkannt werden, dass ein großer Teil hier blau eingefärbt ist und dann ganz viele kleine Teile außenrum. Und was ich euch hier mitgebracht habe, ist die Grafik der verschiedenen griechischen Wörter für Jünger. Wenn wir im Deutschen Jünger lesen, dann kann das im Griechischen ganz viele verschiedene Wörter haben. Und natürlich auch im Hebräischen, wenn wir ins Alte Testament gehen. Aber ich habe jetzt hier die aufgelistet, die für Jünger verwendet werden. Und eins sticht ganz besonders hervor, und das ist das Wort Mathetes, vermutlich nicht 100% korrekt ausgesprochen. Das wird aber wörtlich Schüler übersetzt. Das heißt, wenn wir in der Bibel Jünger lesen im Neuen Testament, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass die Bibel hier gerade eigentlich Schüler sagt. Das macht hoffentlich deutlich, dass es wirklich ein wichtiger Aspekt unseres Jüngerdaseins ist. Dass wir als Schüler wirklich wachsen müssen und dass es eine wichtige Rolle ist. Und auch ich möchte zu Beginn gern noch beten. Danke, Herr, dass wir uns hier treffen können, dass wir uns mit dir und deinem Wort beschäftigen dürfen. Danke, dass du dich uns darin offenbart hast und dass wir von dir lernen dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt alle Gedanken, die uns rumtreiben der Woche und allen Stress, der uns vielleicht gerade noch beschäftigt, wegnimmst und uns hilfst, uns jetzt wirklich zu 100% auf dich zu konzentrieren und fokussieren. Amen. In der heutigen Welt werden wir eigentlich wirklich zugebombt mit Informationen. Jeder will uns irgendwas mitteilen, jeder will uns irgendwas besser sagen, was wir besser machen könnten. Jeder weiß es eigentlich besser. Und es gibt mittlerweile so, so viele Lehrer, dafür gibt es eigentlich gar nicht genug Schüler. Jeder denkt eigentlich, er wäre der beste Lehrer. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns dass wir da einen Sinn dafür entwickeln, von wem wir Lehre annehmen und von wem wir das vielleicht gar nicht wollen. Und wir sind ja in der Situation, dass wir das können, dass wir sagen können, nein, von dir nehme ich keine Ratschläge an. Und das ist ja eine super Sache. Gut, wenn ihr jetzt in der Schule seid oder Studium, Ausbildung vielleicht nicht unbedingt, aber wenn ihr im Leben steht und jemand gibt euch Ratschläge, dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, du nicht. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir uns zu Beginn anschauen, wer ist eigentlich unser Lehrer, wenn wir uns mit dem Thema Schüler auseinandersetzen. Wer spricht eigentlich hier unser Leben? Und ich habe das mal an zwei Punkten festgemacht, die meiner Meinung nach wichtig sind, sich anzuschauen. Das eine ist die Qualifikation. Das bedeutet, ich nehme jetzt mal das Beispiel einer Autoreparatur. Wenn ich lernen möchte, wie mein Auto repariert wird, dann werde ich nicht zu einem 10-jährigen Kind ohne Führerschein gehen und fragen, ob er mir das erklären kann. Ich gehe am besten zu jemandem, der das vielleicht beruflich macht oder dessen Hobby das ist, der das regelmäßig macht, der mir das wirklich gut erklären kann, der das weiß. Der zweite Punkt ist die Motivation. Auch hier bleibe ich mal im Beispiel Autokauf. Wenn ich zu einem Autohändler gehe, der kann alles über die Autos wissen. Der kann sich super gut auskennen. Ich sollte aber vielleicht nicht jeden Ratschlag von ihm annehmen, wenn ich merke, dass er eigentlich nur seinen Gewinn maximieren will. Das heißt, der beste Lehrer ist schlecht, wenn seine Motivation schlecht ist. Das mag jetzt vielleicht für viele von euch trivial klingen oder sogar anmaßend, wenn wir jetzt sagen, wir schauen uns Jesus an und beurteilen ihn anhand dieser beiden Qualifikationen. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, wenn wir sagen, wir wollen Schüler werden und wir wollen ihm wirklich vertrauen und nachfolgen, dass wir schauen, wer ist es eigentlich und was sind seine Qualifikationen als Lehrer? Und zum Thema Qualifikation habe ich hier Epheser 3, Vers 9 mitgebracht. Mir geht es vor allem um den hinteren Teil, aber ich lese mal den ganzen Vers. Da steht, und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Wir lesen hier am Ende, dass Jesus alles geschaffen hat, dass durch ihn alles geschaffen ist. Jesus ist Gott, er ist Schöpfer, er ist Architekt. Er ist dein Architekt, ob du das annehmen willst oder nicht. Er ist mein Architekt und er ist der Schöpfer und Architekt von allem, was du siehst und hörst. Ich breche das jetzt nochmal zurück auf die Metapher von vorn mit dem Auto. Ein Mechaniker ist gut, der kann mir vieles erklären, aber der mag kein Spezialist für mein Auto sein. Der beste Ansprechpartner ist der Konstrukteur des Autos, der es entworfen hat, der es entwickelt hat und der mir wirklich genau sagen kann, für was gedacht ist. Und diese Qualifikation an der Stelle hat Jesus. Er hat uns entworfen, er hat uns geschaffen. Er weiß, wie wir funktionieren, er weiß, warum wir so funktionieren und er weiß, wie wir vielleicht nicht funktionieren, was wir sein lassen sollten und was wir tun sollten, damit es uns gut geht. Er hat also die besten Qualifikationen, die man sich von einem Lehrer nur wünschen kann. Und wie sieht es mit der Motivation aus? Ich habe einmal in Jeremia 29, Vers 11 den Vers gefunden, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist jetzt eine Aussage, die direkt an Israel gerichtet ist. Und es ist manchmal schwierig oder sollte es vielleicht nicht ohne weiteres tun, dass man Aussagen oder Prophezeiungen, Zusprüche, die an Israel gerichtet sind, einfach direkt an uns übernimmt. Aber was wir sehen können, ist eine Grundhaltung Gottes. Die Grundhaltung Gottes ist, er will uns kein Unheil. Er hat friedfertige Gedanken und er hat kein Bestreben danach, uns irgendwie in irgendwas reinzureiten. Aber auch im Neuen Testament finden wir ganz klare Beweise für die Motivation. Ich habe hier Markus 10, Vers 45 zum Beispiel, aber da gibt es sehr viel. Da steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist auf die Erde gekommen. Er hat es nicht als Raub beachtet, steht an einer anderen Stelle. Er hat seine göttliche Position aufgegeben, er ist runtergekommen, er hat all die Probleme auf sich geladen, die er davor nicht hatte und die er auch nicht hätte haben müssen. Und in dieser Position, obwohl er so viel aufgegeben hat, ist er gekommen, um uns zu dienen. Er hat Füße gewaschen, er hat Zeit und Energie geopfert und hat stundenlang Predigten gehalten. Das hätte er alles nicht tun müssen. Er ist in einer wirklich demütigen Haltung gekommen. Und er ist noch so weit gegangen, dass er am Ende sein Leben gegeben hat. Für seine Jünger, für seine Schüler, für uns. Und das ist meiner Meinung nach die beste Motivation, der beste Beweis für eine Motivation, die man haben kann. Ich weiß nicht, wie viele von euch eine Lehre im Kopf haben. JP, du hast das vorhin schon gesagt, dass du verschiedene Stufen von Lehrern in deinem Leben erlebt hast. Hast du einen in deinem Leben, in deiner Schulzeit erlebt, bei dem du sagen kannst, der hätte seine ganze Zeit, seine ganze Energie und am Ende sein Leben gegeben? Ich vermute mal nicht. Weiß nicht, ob das in eurem Leben existiert. Auch das wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe die Punkte hier nochmal zusammengefasst. Wir sehen also, die Motivation ist wirklich erwiesen, jetzt schon an diesen schnellen drei Punkten. Und da gibt es wahnsinnig viele Stellen mehr, die wir uns anschauen können, von denen wir diese Motivation ableiten und beweisen können. Wir haben es also mit einem extrem qualifizierten Lehrer zu tun, der nur unser Bestes im Sinn hat. Lehrertechnisch ist das ein absoluter Jackpot. Dann ist die nächste Frage natürlich in der Schulmetapher: Was ist denn das Lehrmaterial? Wie lehrt uns denn Jesus? Wie können wir denn von ihm lernen und wie können wir darauf zugreifen? Und für die ersten Jünger war das relativ logisch, war das relativ einfach. Sie waren direkt mit ihm zusammen. Sie waren mit ihm unterwegs. Sie haben gesehen, wie er mit Alltagsproblemen umgegangen ist. Sie haben gesehen, wie er mit schwierigen Menschen umgegangen ist. Sie haben gesehen, wie er ja Probleme bewältigt hat und konnten allein davon schon lernen. Darüber hinaus hatten sie das Privileg, dass sie ihm direkt Fragen stellen konnten. Sie konnten auf ihn zugehen und sagen: Ich habe hier ein Problem, ich habe da ein Problem. Vermutlich noch viel mehr, als wir in der Bibel nachlesen können. Das waren mehrere Jahre und in der Bibel, also das füllt die Bibel definitiv nicht. Das haben wir alles nicht mehr. Aber was haben wir denn? Also, was wir noch haben, wovon wir lernen können, ist das Lehrmaterial, das uns überlassen wurde. Und das ist die Bibel. Und die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. Ihr Eigenanspruch, das, was sie über sich selbst sagt, definiert sie auch in sich selbst. Und zwar in 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Da steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Diese Verse enthalten mehrere Aspekte. Erstens, alles ist von Gott eingegeben. Hier wird direkt die Autorität der Bibel festgelegt. Hier wird direkt gesagt: Alles, was ihr hier habt, ist von Gott eingegeben. Dann geht es weiter und der Sinn wird erläutert und wir lesen: Es ist nützlich zur Belehrung, das ist unser Thema heute, aber auch zur Überführung. Auch das ist ja irgendwie ein Bestandteil von Lehre und denke ich etwas, was wir immer wieder in unserem Leben auch brauchen und benötigen. Es ist auch zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gerade zum Thema Erziehung möchte ich euch mal die Sprüche ans Herz legen, das wirklich, es ist der beste Erziehungsratgeber und in wirklich sehr viele Themen abgedeckt. Und es geht weiter, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel hat also auch den Anspruch, dass sie das perfekte Lehrmaterial ist. Sie reicht, sie ist genug. Das bedeutet nicht, dass wir nicht andere Bücher lesen können, die sich mit der Bibel beschäftigen, die sich damit auseinandersetzen. Das möchte ich wirklich nicht sagen, aber das bedeutet, dass die Bibel erstmal für sich genug ist. Und Bücher, die wir lesen, Bücher, die uns vielleicht da helfen, sind maximal Ratgeber, die uns dahin durchbegleiten, nicht aber etwas, das ergänzt. Aber genau weil die Bibel und dieses Lehrmaterial so, so wichtig ist und so, so elementar, ist es auch das, was in der Geschichte immer wieder angegriffen wird. Und wir sehen das eigentlich von Beginn der Bibel an. Bereits in 1. Mose 3, Vers 1. Da ist Ausgangssituation. Die Welt ist gerade erschaffen. Es ist eine klare Rollenverteilung. Gott und die Menschen. Sie sehen, wie klein sie im Vergleich zu Gott sind. Sie wissen, wie perfekt Gott ist, wie er alles in der Hand hat. Und die Lehre war so klar, wie es nur geht. Iss nicht diese Frucht. Aber bereits hier kommt der Satan und verdreht das. Und da sehen wir das erste Mal diese Worte. Das sollte Gott wirklich gesagt haben. Ich lese es. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Nochmal Ausgangssituation. Alles klipp und klar, Rollen verteilt, Lehre verteilt. Und schon wird das Wort verdreht. Schon wird es so lange verdreht, bis der Mensch sündigt. Und dieses Muster und dieses Beispiel sehen wir durch die gesamte Bibel hindurch immer wieder. Und wir sehen es auch in unserer modernen Geschichte. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir sehen das bei der Versuchung Jesu in der Wüste, wo der Teufel sagt: steht nicht geschrieben. Auch hier wieder. Es wird mit der Bibel argumentiert und es wird so lange verdreht, dass was Falsches dabei rauskommt. Wir sehen es auch bei der Verdrehung durch die Pharisäer, die versuchen, Jesus mit dem Wort eine Falle zu stellen. Wir sehen das auch in der frühen katholischen Kirche, die das Wort den Menschen vorenthalten hat, denen durchaus bewusst war, wie viel daran hängt und dass auch ihre Macht daran hängt, dass das keiner wirklich lesen kann. Das Wort wurde weggenommen und es wurde bis zur Unkenntlichkeit verfälscht, indem wahnsinnig viele Riten dazu gekommen ist, die jetzt plötzlich erfüllt sein müssen, damit wir zu Gott kommen können. Dinge, die in der Bibel nirgends gefußt sind. Das war auch der Anlass für Luther, dass er dagegen vorgegangen ist. Und von ihm stammt dann auch dieses bekannte Sola Scriptura, nur die Schrift. Als Menschen haben wir kein Anrecht daran, die Schrift zu erweitern und zu verfälschen. Nur die Schrift ist da, Sola Scriptura. Wir sehen das in der modernen Bibelkritik, wo Bibeltexte so lange totkontextualisiert werden, bis eigentlich nichts mehr übrig ist. Und hier der Verweis mal vielleicht wieder zurück auf 1. Mose 3, Vers 1. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Das schwebt darüber, weil es wird so lange weggenommen, bis eigentlich nichts mehr da ist. Und auch falsche Propheten können wir eigentlich die ganze Geschichte hindurch beobachten. Menschen, die aufgestanden sind und gesagt haben, sie sind der neue Messias. Menschen, die neue Erkenntnisse haben, die jetzt plötzlich das Wort erweitern. Menschen, die aufgestanden sind und von Prophetien berichten, die der Bibel konträr sind oder sie erweitern oder ergänzen oder korrigieren. Aber Gottes Wort ist heilig und Gott versteht dabei auch keinen Spaß. Und das sehen wir zum Beispiel in Offenbarung 22, Verse 18 bis 19. Da steht, fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das ist ziemlich hart. Das ist ziemlich hart. Aber es sollte uns zeigen, dass Gottes Wort wirklich heilig ist, dass es ihm wichtig ist und dass es für ihn kein Witz ist, den wir nach Belieben wegnehmen oder hinzufügen können. Sprüche fasst es in einem Satz zusammen: Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Ich merke, dass es in meinem Leben immer so ist, dass es mir relativ leicht fällt, Bibelstellen, die in mein Leben reinsprechen, in denen ich merke, dass mein Leben nicht konform mit dem ist, was ich lese, es irgendwie zu relativieren. Das geht ziemlich leicht und ich habe da anscheinend wirklich Übung drinnen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber diese Verse sollten uns zeigen, dass es ein wirklich katastrophaler Fehler ist, den wir da tun. Der letzte Punkt in der Schülermetapher ist der Schüler selbst. Und auch hier muss ich die Bilanz über mein Leben ziehen und sagen, ich bin ein wirklich, wirklich, wirklich schlechter Schüler. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mir wurde alles beigebracht. Mir wurde das in Liebe beigebracht. Ich habe keine übermäßige Strenge erfahren. Ich wurde nicht einfach liegen gelassen und mir selbst überlassen. Mir wurde das alles wirklich in Liebe beigebracht. Und ich wusste von all den Dingen, die in der Bibel stehen, die Gott sich für mein Leben ausgedacht hat, die er gesagt hat, so und so soll ich leben. Und in allen Punkten, gerade in der Schulzeit, habe ich mich immer wieder gefragt, warum? Das weiß ich doch besser. Sei es, warum soll ich mich nicht am Wochenende bis zur Besinnungslosigkeit besaufen? Also, was hat denn Gott da zu suchen? Oder warum sollte ich nicht mit dem Rauchen anfangen? Warum sollte ich keine Drogen probieren? Was hat Gott in meiner Sexualität verloren? Vielleicht findest du dich in den Punkten wieder, vielleicht ist es auch was ganz anderes, dann setz hier deinen Punkt ein. Aber ich kann von meinem Leben sagen, Gott hat sich immer als Also Gottes Wahrheit hat sich immer als Wahrheit herausgestellt. All die Punkte, die ich angegangen bin in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich weiß es besser, ich setze mich darüber hinweg, ich will das anders, bin ich recht schnell hingefallen und musste eingestehen, Gott hat es besser gewusst. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, sein Schwert, das uns zum Schutz unsere Grenzen markiert. Das ist eine Wahrheit, die ich wirklich erkennen durfte, weil ich dachte immer, das ist ein Regelkatalog, der uns einengt. Wir als Schüler sind irgendwie da runtergebuttert, wir müssen lauter Dingen folgen, die ich gar nicht nachvollziehen kann, die ich gar nicht verstehen kann. Aber das ist zu unserem Schutz. Rückblick auf das, was wir am Anfang hatten. Qualifikation und Motivation. Gott schreibt das hier nicht in die Bibel, um uns zu unterdrücken, um uns fertig zu machen oder um uns unseren Lebensspaß zu rauben. Gott schreibt das hier hin, weil er es besser weiß. Jetzt weiß ich nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du jetzt das erste Mal hier oder seit langem mal wieder in der Gemeinde oder in der Kirche und denkst, ja, mit Gott habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Krass, dass es immer noch Menschen gibt, die an sowas glauben. Vielleicht sagst du auch, gut, ich bin christlich aufgewachsen, ich glaube durchaus, dass es einen Gott gibt, aber mit der Autorität der Bibel habe ich mein Problem. Hast du dich noch nie damit auseinandergesetzt, vielleicht ist es aber auch gerade die Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, dass du immer wieder gemerkt hast, dass dein Leben nicht konform mit der Bibel ist und der leichteste Ausweg ist natürlich einfach zu sagen, gut, das ist nicht von Gott. Wenn du an einem dieser zwei Punkte bist, möchte ich dich wirklich ermutigen, die Bibel aufzuschlagen und zu lesen. Die Bibel ist ein lebendiges Buch. Das ist kein totes Buch, das man aufschlägt, seine zwei Sätze liest, abhakt und zuschlägt und sich jetzt endlich schlafen legen kann. Es ist ein lebendiges Buch, das die Macht hat und die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Und wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, der sich auch finden lässt, wenn du ihn wirklich suchst. Vielleicht gehörst du aber auch zu einer Gruppe, dass du sagst, gut, ich glaube definitiv an Gott und mir ist die Autorität und die Ernsthaftigkeit der Bibel auch definitiv bewusst, aber mir fehlt die Lehre aktuell. Mir fehlt es, mich wirklich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und es ist wirklich elementar. Also versteht mich nicht falsch, es ist wichtig zu beten, es ist wichtig Lobpreis zu machen. Das ist alles wichtig und gehört dazu, aber ein Schüler, der nie zuhört, der nie das Lehrmaterial aufschlägt, wird nichts lernen. Das ist eine logische Konsequenz. Und deswegen möchte ich euch und auch mir definitiv Mut machen, neu in sein Wort zu schauen. Ich habe definitiv Nachholbedarf. Das ist was in meinem Leben viel zu kurz kommt und ich vermute auch in den Leben von vielen von euch. Das Schöne ist, dass wir das nicht alleine machen müssen. Wir können das in der Gruppe machen, wir können das in Bibelstunden machen, wir können das in Hauskreisen machen, aber wir können es natürlich auch alleine machen. Und auch hier sind wir nicht alleine. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Es ist nicht irgendwas, was wir leisten müssen oder was wir erreichen müssen, damit wir jetzt vor Gott gut genug dastehen, sondern es ist was, bei dem uns der Lehrer an die Hand nimmt. Wir haben diesen Lehrer, er gibt uns das Lehrmaterial und er lässt uns damit nicht alleine, sondern er hilft uns dahin durch. Das heißt, wenn du die Bibel liest und Stellen findest, an denen du sagst, mein Leben ist damit nicht konform, denn daran sollten wir uns immer wieder spiegeln, dann möchte ich dir Mut machen, es wirklich als Anstoß zu nehmen und zu versuchen, dein Leben danach auszurichten. Nicht aus einem, ich muss das tun, um vor Gott gerecht stehen zu lassen, nochmal, darum geht es mir definitiv nicht, sondern aus einem, ich habe einen guten Lehrer, der mir einen guten Ratschlag gibt, ich möchte das annehmen. Ich fasse das Ganze noch zusammen. Wir haben einen perfekten Lehrer, sowohl Qualifikation als auch Motivation. Wir haben ein perfektes Lehrmaterial, das zu 100% von Gott eingegeben ist und nützlich ist zu jedem guten Werk, ausreichend für alles. Und die Entscheidung liegt bei uns, wie wir damit umgehen. Wir können sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Wir können das Tod relativieren bis zum Gehtnichtmehr. Das geht, das zeigt die Geschichte. Oder wir können es annehmen und diesem Wort Gottes wirklich die Macht geben, in unser Leben reinzusprechen und wirklich zu Schülern Jesu zu werden. Und das wünsche ich mir für uns alle und auch für mich. Ich möchte noch beten. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du dir nicht zu schade warst, auf die Welt zu kommen und all dein, ja, deine Göttlichkeit da abzulegen und all dein schönes Leben hinter dir zu lassen und zu uns zu kommen. Danke, dass du das in der dienenden Haltung gemacht hast und ja wirklich daran interessiert bist, uns nahe zu sein und uns deine Weisheit weiterzugeben. Danke, dass wir die Bibel haben, die ja uns durch so viele Themen unseres Lebens hindurch begleitet. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du ja die Sehnsucht in uns wieder neu wächst, deine Lehre zu sehen und ja mit diesem Lehrmaterial zu arbeiten. Amen.